Hey, wir sind
Katrin, die meisten kennen mich unter dem Spitznamen Kathi.
Und Sarah mit Österreich, what the fuck. Wir stellen unseren Gästen die Fragen, die ihnen sonst keiner stellt und erfahren so viele Dinge, von denen ihr keine Ahnung hattet, dass ihr sie über unsere Gäste wissen wollt. Wir haben natürlich auch einen Fahrplan für unseren Podcast. Wir steigen ein mit der Frage nach der nicht offensichtlichen Expertise, den geheimen Leidenschaften und Hobbys der österreichischen und deutschen Prominenz an gescheiten und interessanten Menschen, für die sie eher nicht so bekannt sind. Heute ist Natascha Strobel zu Gast. Eigentlich muss ich dich ja kaum vorstellen, weil dich kennt eh fix jeder von unseren HörerInnen. Ich mach's aber trotzdem. Natascha, du bist Politikwissenschaftlerin, Expertin für Faschismus, für Rechtsextremismus, Autorin, Rednerin, Mama, Halloween Queen, Hobbybäckerin. Gibt's eigentlich irgendwas, das du nicht kannst?
Erstmal hallo und danke für die Einladung. Wenn ich jetzt alles aufzähle, was ich nicht kann, sitzen wir übermorgen noch da. Ich bin leider wirklich nicht gut in so Bastelsachen. Und immer wenn mein Kind ein Bastelsache mit heimbringt und ich das mit ihm fertig machen soll, ist es viel schlechter nachher, als wenn er es einfach nicht fertig gemacht hat.
Siehst du, dann lernt dein Kind gleich was fürs Leben, nämlich wie man selber bastelt. Wir haben uns gedacht, dass du dir wahrscheinlich inzwischen den Mund über Faschismus und Politik schon ziemlich fusselig geredet hast und haben gedacht, wir unterhalten uns heute mit dir lieber über ganz andere Sachen.
Yes.
Du bist als auf Social Media auch bekannt für deine wunderbaren Kuchen immer wieder.
Ja, ich liebe Backen.
Wie kommt es dazu, dass du angefangen hast zu backen?
Meine Oma hat es mir beigebracht und da war ich 4 Jahre alt und bin auf der Kredenz oben gesessen in ihrer Wohnung, die wohnt nicht woanders, aber ne, und habe mitgebacken. Und das sind jetzt ganz große Anführungszeichen, weil ich habe den Teig genommen und so zusammengequatscht und den hat man nachher nicht mehr verwenden können. Aber es hat urviel Spaß gemacht und deswegen hat mir meine Oma Backen beigebracht.
Das war bei meiner Oma war es immer das komplette Highlight. Das war diverse Schüsseln ausschlecken, dann die Aufsätze vom Mixer abschlecken. Das war immer so mein Beitrag.
Das ist gut, oder? Und man macht sich überhaupt keine Gedanken über rohe Eier und was nicht was, sondern
völlig wurscht.
und dann umgekehrt als Mama, wenn du das dann überlegst, und deine Kinder dürfen mitbacken, so. Oh, da ist jetzt rohes Ei drinnen oder da ist jetzt unbehandeltes Mehl drinnen, weil das ist ja auch das, wo man sich Sorgen machen muss. Und ich habe dazu den Satz...
Nur ein bisschen, nicht die ganzen Schüssel, dann wird man halt auch so eine...
Und ich habe dann irgendwann habe ich den Satz dazu gelesen, zum Rührhacken abschlecken. Gute Eltern stecken das Rührgerät vorher aus.
Ja.
Und dann habe ich beschlossen, mir soll's recht.
Ja, aber das sind so wirklich so Gedanken, wenn das jetzt und kann dann und man wird halt so eine super übervorsichtige Mami, gell, mit solchen Dingen.
Aber und selber hat es einem Urspaß gemacht und das war das Best ever.
Ja.
Mama, mir ist so schlecht.
Ja, nämlich der Backkakao, der ja nicht ist wie der normale Kakao, sondern der ja urbitter ist. Mhm. Und dann, wenn, also und ne, mit dem Zucker und so im Teig ist, aber wenn sie dann quasi nur den einen Teil, also nur diese eine Rührschüssel, wo das noch alles noch gar nicht zusammengemixt war, dann ist sie urgrauslich. Und dann lasst man sie halt trotzdem, weil sie es irgendwie lernen müssen, aber dann ist so, schmeckt gar nicht nach Kakao.
Ach, Kindheitserinnerungen werden wach.
Ja, schön.
Du backst zu besonderen Gelegenheiten oder eh ständig eigentlich?
Jetzt bin ich quasi gar nicht mehr so viel dazugekommen in letzter Zeit, weil im Sommer ist irgendwie so ein bisschen backen, weil da wollen die Leute halt Eis oder Obst.
Hm. Man will auch nicht unbedingt in der Küche stehen beim warmen Herd, muss ich sagen.
Es ist eher so eine Frühjahrs, weil da gibt es dann Ostern und Muttertag und Vatertag und Geburtstage und was nicht was. Da backe ich dann gerne. Und natürlich Kekse zu Weihnachten, das Wichtigste.
Ja, voll. Da bin ich dann auch. Also Kekse backe ich auch jede Menge.
Ja, habe ich schon gegessen, urgut.
Dankeschön. Wir müssen irgendwann einmal einen Vanillekipferl offen machen.
Ich finde es schwer beeindruckend, ich fühle mich wie der komplette Outlaw in der Runde.
Ja,
ich bin völlig backunfähig. Mir bleibt, und wenn es Becherkuchen sind, ja, mir bleibt entweder, er geht nicht auf und bleibt sitzen. Oder du kannst ihn damit erschlagen, oder es bleibt flüssig, oder. Also
ich kann dir genau sagen, was dein Problem ist. Du darfst das Mehl nicht zu lange schlagen, weil dann kann es sein, dass es nicht aufgeht. Dann wird es sehr hart und na, kann auch sein, dass das Backpulver sitzen bleibt. Aber wenn es zu flüssig ist, musst du es einfach länger backen.
Ein Kuchen
hat schon so lange gebacken, bis er nicht mehr
wir können das Ganze abkürzen und einfach sagen, ich backe nicht.
Okay. Auch das ist eine Möglichkeit. Du könntest dich auf No-Bake-Cheesecake verlegen oder sowas. Das geht auch. Aber ich glaube, dass du tatsächlich auch mit einem Gasbackrohr nicht unbedingt sehr viel Spaß hast beim Backen.
Ich habe nur Gasbackrohr.
Ich weiß.
Genau. Das ist natürlich nochmal eine eigene Kunst.
Aber Quarti, dass du dich nicht so völlig als Outlier fühlst. Ich habe was, wo ich mich als Outlier komplett fühle, wenn ihr einen wilden Themenschwenk machen wollt. Ich weiß nämlich, was das ihr miteinander gemeinsam habt. Das da wäre, ihr seid Fan einer Serie, soweit ich weiß. Beide schon lang und sehr, sehr toll und auch sehr offen. Ich glaube, ihr habt über Akte X auch schon online geredet, kann das sein? Aber da bin ich jetzt dann das Wasser, weil ich habe, glaube ich, schon 10 Folgen oder so insgesamt gesehen.
Am liebsten würde ich dich jetzt fragen, welche 10 und dann über diese 10 Folgen reden. Aber
eine war die, wo irgendwo Kreuzfeld Jakob aufgetaucht ist und sie drauf gekommen sind, dass die Leute Menschenfleisch gegessen haben. Da habe ich mich so gegruselt, das war so schlimm.
Ich weiß schon, in den Südstaaten, mit dem Red Museum oder so ähnlich ist das, glaube ich, ja.
Das ist übrigens unter meinen absoluten Top 3, diese Folge. Ich konnte
ja,
jetzt nicht sagen, ob Platz 1, 2 oder 3, aber auf jeden Fall unter den.
Ich habe sie fast vergessen, aber ja, die ist ziemlich cool. Die ist ziemlich gut.
Da habe ich einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt, so 30 cm Bildschirmdiagonale. Und das Licht war ausgeschaltet und ich habe diese Folge gesehen und ich habe mich so furchtbar gegruselt. Ich glaube, das ist so der Ursprung dessen, warum ich keine Gruselfilme schaue, tatsächlich, diese Folge.
Ich hasse ja Horrorfilme. Ich kann überhaupt keine Horrorfilme schauen. Und ich glaube, der Grund ist, dass ich Akte X viel zu früh gesehen habe, weil das ja alles wie kleine Horrorfilme sind.
Mhm.
Ich schaue überhaupt null. Ich kann es gar nicht.
Aber du magst Akte X, aber keinen Horror?
Ja, ja.
Das ist spannend, weil ja. es gibt so viele Horrorfilme, die eigentlich von der Handlung und von den Bildern weitaus harmloser sind als gewisse Akte X-Folgen.
Und ich finde ja, die schlimmsten Akte X-Folgen sind ja nicht die mit übernatürlichen Monstern, sondern die schlimmsten sind die mit Menschen. Also die schlimmsten sind die Seriengepackt. Habe ich Albträume und denke drüber nach und das ist ganz schlimm für mich, diese Menschen. Ja, weil, ja komm, das Monster, was in der Kanalisation lebt, da ist dann so ein Jumpscare und das ist alles gut und gruselig. Aber die Vorstellung, dass da Menschen sind, Männer sind, die Frauen umbringen und dann ihre Nägel sammeln und die Haare abschneiden und ganz schlimm.
Ja, aber was zieht dich dann dorthin?
Ich bin Fan, ich komme nicht mehr weg, ich bin schon da.
Es ist ja bei mir so lustig, weil ich weiß nicht, wie es zu dir geht, Natascha, aber ich mag die frühen Staffeln, also so die ersten 3, 4 eigentlich am liebsten und die habe ich ja am öftesten gesehen. Und bei mir ist das ja tatsächlich so, wenn es mir nicht gut geht und ich irgendwie Einschlafprobleme habe, dann höre ich Serien zum Einschlafen.
Du hörst Serien, das finde ich ja.
Ich höre Serien und da gibt es genau 2, die ich höre und die funktionieren und das ist Special Victims Unit, Law and Order. Also Law and Order, Special Victims. Und das andere ist tatsächlich Akte X, aber nur die ersten 3 Staffeln.
Nur die, okay. Ja, nice. It's a choice, würde ich sagen, mit den ersten 3 Staffeln Akte X einschlafen.
Ja, ich weiß auch nicht, jeder sagt immer so, warum gruselig und ich denke immer, oh, it's so cozy and warm. Kaffee.
Ja, na, weil für alle, die sich jetzt nicht auskennen, Akte X wurde in Vancouver gedreht und in der fünften Staffel sind sie umgezogen nach L.A. zu den Studios. Und ab dann gibt es auf einmal Sonnenschein oder sowas in dieser Serie, was es davor 4 Staffeln einfach nicht gab, weil das war New England, Wälder, Regen, Amerikaner, bla. Und dann gibt es auf einmal auch in so sonnigen Gegenden Fälle, die es vorher nicht gab. Und alles wird ein bisschen heller und dann wird es auch selbstironisch teilweise und da gibt es schon die 6. Staffel oder so, ist eine sehr lustige Staffel, wenn man so will. Deswegen ist halt quasi die ersten 4 Staffeln zu nehmen, ja, diese Vancouver-Staffeln. Ja, na?
Dann seid's doch so lieb und erleuchtet's mich ein bisschen, wenn ich jetzt höre, so Spooky und New England und die ersten 4 Staffeln, warum sollte ich es mir anschauen? Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich habe insgesamt vielleicht 10 Folgen gesehen, wenn es hochkommt. Also vielleicht sind es auch nur 5. Ja. Okay, warum sollte ich es mir anschauen?
Ein Plädoyer zum Akte X.
Ja, bitte.
Erstens ein Stück Fernsehgeschichte. Man kann sich ja, also vor allem jüngere Menschen, können sich überhaupt nicht vorstellen, dass das ja gar nicht so war früher, dass Fernsehserien quasi Filmqualität hatten. Ist jetzt gang und gäbe, vor allem seit den Streaming-Plattformen. Die ersten, die das wirklich gemacht haben, waren Twin Peaks. Man kann auch Twilight Zone so ein bisschen reinnehmen, auch wenn es schon ein bisschen trashy war, so das Ding. Raumschiff Enterprise natürlich, auch wenn da auch man manchmal die Budget-Restriktionen gesehen hat. Aber das waren die ersten, die auch so quasi eine filmische Qualität hatten. Und Akte X war dann wirklich ein Durchbruch im Sinne quasi von ernsten Serien, nicht von Sitcoms, die sich selbst ernst genommen haben und die diese ganze Ausstattung und dieses ganze Drumherum hatten und die Handlungen nicht abgeschlossene Handlungen pro Folge hatten, sondern auch über Staffeln teilweise Handlungen hatten. Also der Myth-Arc, also die Mythologie des Ganzen. Und dass man das den Zuschauern zugemutet hat und zugetraut hat, haben wir eben schon bei Twin Peaks auch gesehen, war revolutionär zu der Zeit. In Anfang der 90er.
Vor allem, man muss jetzt sich vorstellen, dass es für die jetzige Generation vielleicht schwierig vorstellbar ist, das war nicht alles auf einmal dann auf Netflix verfügbar, sondern du musstest genau am gleichen Wochentag zur gleichen Uhrzeit dann immer fernsehen. Und wenn du da Pech hattest, du musstest es aufnehmen.
Mit einer Videokassette.
Und wenn du Pech hattest, dann hast du vielleicht noch die Chance gehabt, die Wiederholung am Donnerstag in der Nacht um 3 zu sehen. Also, ich weiß jetzt nicht, wann Akte X gelaufen ist, aber so in der Art war es zumindest bei Raumschiff Enterprise.
Ja, genau. Und dann musste man am Telefon, was ein Schnurtelefon war, konnte man nachher mit seinen Freundinnen reden und sagen, hast du gesehen, hast du gesehen? Wow. Das war und was Akte X als wirklich groß gemacht hat und wo sie wirklich, es gab es davor schon in Ansätzen, aber sie waren die Ersten, die es wirklich hatten. Sie hatten Fans, also Fans, die sich organisiert haben als Fandom und die sich über damals so Chatgruppen, das Internet ist gerade aufgekommen, organisiert haben und sich ausgetauscht haben, wie wird es weitergehen, und die dann begonnen haben, Fanfiction zu schreiben. Also quasi Alternative oder andere Handlungsstränge zu schreiben. Und die ersten waren Akte X hat Shipping erfunden. Wer sich bei so Fan-Culture ausgeht.
Natascha.
Das Wort Shipping kommt von Akte X. Ich weiß, dass es bei Raumschiff Enterprise war, aber das Wort Shipping kommt von Akte X.
Ja, okay, das Wort Shipping kommt von Akte X. Aber ich möchte schon eine Lanze fürs Star Trek-Fandom brechen.
Nein.
Die in den 60er Jahren bitte mit einer Actual Physical Mail-In-Kampagne von säckeweisen Briefen dafür gesorgt haben, dass diese Serie eine zweite und eine dritte Staffel bekommen hat.
Ja, aber quasi Fandom, so wie wir es jetzt kennen, online organisiert mit dem ganzen Vokabular, das wir kennen, ist ein Kind von Akte X. Und die große Frage damals war, ob man will, dass die beiden Hauptfiguren zusammenkommen oder nicht. Was für eine dumme Frage. Was für eine dumme Frage. Soulmates, also.
Hi, I got your message.
Sorry for the runaround. Can I buy you a drink?
It's 2:00 in the afternoon, Agent Mulder.
It's not stopping the rest of these people. I got something to show you.
Something you couldn't show me at work?
Let's get a table.
Wer hast du die also die Serie nicht gesehen, wenn du dagegen bist. Keine Ahnung. Ja?
Ich bin ja nicht dagegen. Ich weiß es nur nicht.
Also wenn dir aber gegen einen Fiktiven ist, jemand, der dagegen ist und bin wütend, okay?
Aber könnte denn jemand, der die Serie gesehen hat, in Wirklichkeit dagegen sein?
Nein, niemand.
Völlig unmöglich.
Okay, also dann muss ich sagen, ich habe jetzt schon einige compelling Arguments gehört, warum ich mir das anschauen sollte.
Das sind wir doch gar nicht beim Inhalt. Ja,
ja, bitte, fang an!
Nee, was halt so cool ist und was halt, also wenn man sich das anschaut, der hat gerade die ersten 4 Staffeln, dann wird man natürlich auf ganz viele Sachen kommen, die völlig antiquiert sind. Ja, also ganz, die ganze Ausstattung. Aber wenn man sich überlegt...
Haben Sie noch Wählscheibentelefone irgendwo?
Ja, alles. Ja, so riesig, und dann die ersten so riesige Prügeltelefone. Ja, ne? Aber
die Autos alleine schon.
Wirklich, die, also gerade die Staffel ist so Amerikaner, so schleißige Motels im Regen mit so Blinkeding, der Ford Taurus, der davor steht. Das ist, ja, ganz großes Kino ist das. Und die Themen aber sind halt so cool. Und das habe ich natürlich erst viel später verstanden, was quasi der gesellschaftliche Einsatz von dem Ganzen ist, was Chris Carter, der das geschrieben hat. Und er hat sich auseinandergesetzt mit quasi mehr moderner Technologie und wie es uns beeinflusst. Also in Wahrheit auch so ein Vorläufer von Black Mirror. Und ganz viel kommt vor, wie so Tech-Leute unser Leben bestimmen und wie das eigentlich schlimm wird und wie das eigentlich zur Dystopie wird. Also KI kommt einmal vor, da hat ein so ein Typ, ich möchte sagen dritte Staffel, ich weiß es gerade gar nicht, der ist so ein, ich glaube auch so ein, sein Haus aus Glas und das ist aber komplett von KI gesteuert und die KI richtet sich dann gegen ihn und das wird dann eingesperrt und was nicht was. Und das ist halt voll cool, sich zu überlegen, dass das halt was 1994 ein Thema war. Dann die ganze Frage auch vom medizinischen Fortschritt und was. Also, und da wird ganz viel von der Holocaust-Thematik ganz klar aufgenommen. Und die Frage quasi, die Ethik in Medizin, wie geht man um, und was darf man machen und was darf man im Sinne des Fortschritts machen, ja. Und da geht es dann auch um, was auch spannend ist, so, um zu fragen, um so Ethik mit einer anderen Spezies, also mit Außerirdischen. Ne? Und behandle ich die wie Menschen oder wie kann ich mit denen dann eigentlich auch medizinisch umgehen zum Beispiel? Und das sind halt so voll spannende Geschichten, die eigentlich nur weiter aktuell sind. Natürlich, dann kommen die Monster of the Weeks und Gore und irgendwelche Kanalmonster und das ist alles auch da. Aber quasi in den Momenten, wo so eine gesellschaftliche Reflexion drinnen ist, also auch Rechtsextremismus kommt vor, Verschwörung, diese ganze Waco-Geschichte wird halt verklausuliert aufgenommen. Das und halt natürlich die ganze Zeit, was halt ist, quasi, aber das auch, dass die eigene Regierung nicht die Guten sind und die eigenen Regierungsorganisationen auch nicht die Guten sind. Und dann wird so ganz viel grau und wer sind die eigentlich noch die Guten und wie geht man mit Leuten eigentlich um? Also da ist viel an Gesellschaftspolitik drinnen, die heute noch aktuell ist. Und das finde ich schon, hat sich gut gehalten, auch wenn das natürlich in der Ausstattung oder so vieles natürlich, man sieht, dass es 30 Jahre alt ist.
Okay, 30 Jahre alt klingt eigentlich jetzt auch vom Horror-Level nicht oder vom Splatter-Level nicht unbedingt so wie aktueller Horror. Wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich habe Buffy the Vampire Slayer gesehen, das kann ich alles problemlos aushalten, das ist überhaupt nicht gruselig. Sollte ich mir Akte X anschauen? Ja, nein? Ist es schlimmer?
Ich glaube schon, dass es schlimmer ist quasi. Also das Splatter-Level weiß ich nicht, weil da ist Buffy auch gut dabei, ne? Aber es ist halt so Suspense, das ist das, was ich am wenigsten aushalte. Und ich habe ja so Horrorfilme, bei BuzzFeed gibt es manchmal so die 10 schlimmsten Horrorfilme, und ich trottel, lese mir das dann durch und dann denke ich mir, wow, das klingt urgruselig und dann lese ich mir den ganzen Wikipedia-Eintrag dazu durch, weil ich ein Trottel bin, ja. Und dann habe ich schon so Schiss vor diesem Wikipedia-Eintrag und das Schlimmste sind diese psychologischen Horrorfilme, wo quasi nichts passiert, aber in deinem Kopf passiert so viel, dass ich es nicht mal aushalte, die Zusammenfassung zu lesen, geschweige denn diesen Film zu sehen. Und das finde ich ist auch bei Akt X das Schlimmste, dass wenn du weißt, ist einfach gleich passiert was oder passiert, ich weiß es nicht. Oder ist er da, ist er nicht da? Das ist das Schlimmste für mich.
Es ist, ich habe gerade nachgeschaut, welche Folge das ist. Es gibt also alle, die gerade AI und Smart Homes so hypen. Schaut euch die Folge Staffel 1, Folge 6 an mit dem Titel Ghost in the Machine.
Das ist es, genau.
Wo es um ein Bürogebäude geht, mit also einer Firma, die irgendwie in so Machine Learning und KI investiert. Und ja, sagen wir es so, es geht nicht gut aus.
The machine's been acting all crazy. Power surges, shutoffs. That's why I'm here so late. Where's the B-port? Oh, it's right back here. Look, are you sure you know what you're doing? Because if you don't, it's my job on the line.
What are you doing, Brad? Don't do this, Brad. Bad command or file name. Sector 7 not found home. Bus Eastern Standard Time. 7:35 p.m. Insufficient delivery time.
Und es ist tatsächlich, ich habe es mir nämlich vor kurzem wieder mal angeschaut, weil ich habe das so in Erinnerung gehabt, so als sehr einprägsame Folge. Und da hat man gedacht, naja, wie gut ist es gealtert mit dem, wie wir gerade AI und LLMs diskutieren. Und sie ist tatsächlich hervorragend gealtert, weil sie genau diese Dinge anspricht, sozusagen, was, also der Ghost in einer Maschine, sozusagen, also eine nicht mehr steuerbare künstliche Intelligenz, die dann nämlich tatsächlich zu einer künstlichen Intelligenz wird und dann sich verselbstständigt. Scheiß auf Terminator, so sehr ich die Terminator-Filme mag, aber in dem Fall ist das ganze KI-Thema ist in der Folge groß. Und das ist in der ersten Staffel. Ja, also das
der
war wirklich Anfang
Staffel,
der 90er.
Ich, genau, gerade ganz spontan, es war sogar in der ersten. Und es gibt dann in einer späteren Staffel, und ich habe das sogar als Buch gehabt, und jetzt fällt mir der Titel nicht ein, wo so die Mikrowelle, der Kühlschrank, das Handy, quasi beginnt mit dir zu reden, also die Technologie beginnt mit dir zu reden und das fängt, glaube ich, an. Eine Frau ist in der Werkstatt und das ist so ein bisschen so eine ungute Situation und ihr Handy sagte dann, der Mechaniker will dich vergewaltigen. Du musst zuerst. Und sie nimmt dann den Schraubenschlüssel und tötet den. Und das gibt's dann immer wieder, ja. Dann sagt die irgendein Vertreter oder irgendwas ist da und der sagt dann auch kill, kill, ja, sagt die Mikrowelle. Und die Leute beginnen dann quasi immer Leute umzubringen, weil die Technologie, die sie bei sich tragen, die ganz harmlos ist, ihnen das sagt. Und das ist eine ganz, an die denke ich echt oft, auch wenn ich jetzt vergessen habe, wie sie heißt, eine ganz, ganz hervorragende Staffel. Und dann gibt's noch, Folge. Und dann gibt's nämlich noch eine Folge, wo zwei so Computer-Nerds versuchen, eine KI, die sich selbstständig gemacht hat, Killswitch Engage ist diese Folge, wo die versuchen, das abzudrehen. Und es gibt einen Killswitch für das Ganze und diese KI hat sich aber auch mit Satelliten und mit den Militärsatelliten und so weiter verbunden und versucht, die ganze Zeit umzubringen. Also da kommt die ganze Zeit so die Raketen und was nicht was. Ja, die schaffen das nicht zu diesem Wohnwagen, glaube ich, ist es so dieser, und die haben die auch erfunden und das mit so einer ganz coolen Golf-Nerd-Tante, er hat sich vorher, glaube ich, schon sogar hochgeladen, um zu versuchen, diese KI irgendwie zu bekämpfen. Also es ist so ein ganz großes Thema, wo urviel drinnen ist. Am Schluss schaffen sie es dann, kurz vor knapp. Aber das sind alles Themen, wo man sagt, ja, das ist natürlich. Und das KI-Thema kommt dann sogar noch in der Revival-Staffel kommt es vor, wo das auch nochmal alles sich gegen sie wendet. Und da haben sie schon echt voll den Riecher gehabt für das, was relevant wird. Nämlich die Technik, die wir bei uns tragen, quasi, ist die immer unser Freund oder kann die sich auch mal gegen uns wenden?
Wir werden euch das natürlich in den Shownotes einfach verlinken oder zumindest reinschreiben, welche Folgen das sind. Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt Appetit bekommen, dass ich mir das anschaue und irgendwie
und
so zumindest... Ja, bitte, ja, so viel
als
du
letztes,
willst.
Jetzt rede ich da voll so intellektuell, KI oder so weiter. Aber oh mein Gott, sind die beiden Hauptfiguren einfach heiß. Also Entschuldigung, das sind zwei so schöne Menschen. Denen schaut man auch einfach echt gerne zu.
Das kann ich jetzt sogar schon bestätigen, ohne dass ich da irgendwie viel gesehen hätte. Und ja, also ich glaube, wir sind uns einfach einig.
sind für so viele bisexuelle Menschen verantwortlich zu haben. Ich kann es nur sagen, wirklich unfassbar.
Ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe, Akte X zu schauen. Übrigens, Shoutout an meine Mama, die das so gefördert hat. Ich habe sehr damals, liebe Kinder da draußen, als es noch kein Internet gab, gab es Serienguides in Buchform. Und ich habe einmal zu Ostern von meiner Mama einen Serienguide bekommen zur Akte X zum Osterhasen. Vom Osterhasen. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, da ist die Staffel, da ist die Serie noch gar nicht abgeschlossen gewesen. Also das war irgendwie bis Staffel irgendwas mit allen, also mit der gesamten Cast drin, mit der Handlung. Das war fantastisch. Also danke an meine Mama. Das ist nachhaltig so geblieben, dass ich Akte X-Fan bin bis heute. Aber auf jeden Fall, als ich das erste Mal, ich habe die Scully so, also ich finde sie bis heute so wunderschön, aber das war... Die ist eine wunderschöne Frau, war eine wunderschöne Frau. Also das war großartig. Ich habe es nicht gepackt. Von den Augen über die Haare, das war als Kind war ich schon völlig fasziniert von mir.
Ich auch. Und sie war aber, und dann haben sie ja eigentlich gesagt, die haben sie ja durchboxen müssen, weil sie gesagt haben, sie ist nicht so hübsch. Also sie wollten ja eher, so war damals die Zeit, Anfang der 90er, wollten sie halt so eine große, vollbusige Blonde, ne? So Pamela Anderson, Typ haben als FBI-Agentin. Und dann hat aber der Chris Carter eben darauf bestanden, dass es Gillian Anderson als Scully ist. Und wie gut, weil die Chemistry und das alles und wie schön sie ist und wie toll sie das ist. Ach, love it.
Ich wollte sogar wirklich wegen Scully eine Zeit lang irgendwie eine Möglichkeit finden zur Polizei oder zu was. Ich habe nicht einmal gewusst, was das Äquivalent in Österreich ist, aber ich wollte zum FBI.
Das FBI hat bis heute auf der Homepage eine Akte X-Section für die Leute, die irgendwie glauben, sie können über Akte X und erklären, dass das ist dieses
Seriously?
Nicht gibt und dass sie nicht für so unheimliche Geschichten und Aliens verantwortlich sind und so. Aber es ist ein bisschen cute, ja. Bei allem, was das FBI nicht cute ist, ist das cute.
Also cute.
Glaub ihnen nicht.
Cute ist jetzt nicht unbedingt das Wort, das ich mit dem FBI in Verbindung bringen würde, aber okay.
Ja, nein, Mulder und Scully FBI. Und um den Kreis zu schließen, ich war zu Halloween, war ich Scully mal vor, da war ich, glaube ich, oder so, oder 24, da habe ich auch so rote Haare gehabt. Und meine Mitbewohnerin war Mulder und unsere ganzen Freunde waren die Lone Gunman und Skinner und was nicht was. Das war ziemlich cool.
Okay, hast du zufällig noch ein Foto?
Ja, ich habe ein Foto, aber ich weiß nicht, ob ich das quasi das Einverständnis habe, das rauszugeben.
Nein, du musst es nicht rausgeben, ich würde mich urfreuen, das zu sehen.
Ich kann es dir gerne mal zeigen.
Unbedingt. Cool. Es klingt großartig. Es klingt fantastisch.
Und dann haben wir so ein Poster nachgestellt, so irgendein Season-Anteaser oder mit dem Wohnzimmer-Tisch und so. Das ist einfach urlustig, ja.
Es ist halt irgendwie so viel gut, Jugend auch. Ich war ja ein bisschen komisch als Jugendliche, also nerdy.
Warst du nerdy?
Whatsoever. Und das war wirklich in meiner Schulklasse und das war wurscht, welche Schulstufe. Es gab sonst keine Akte X. Also ich war mit Akte X alleine. Und ich war nicht Kelly Family, ich war nicht dieses Boy Groups. Das war immer alles so irgendwie so, keine Ahnung. Ich war das Kind, das mit 11 Jahren Stephen King's S gesehen hat und Akte X und das Schweigen der Lämmer.
Okay, womit wir wieder bei den Horrorfilmen wären, mit 11 S und du schaust heute immer noch freiwillig Horrorfilme?
Juh. Also das ist bei mir in dem Fall also halt anders. Das ist, ich bin da irgendwie drauf geblieben. Keine Ahnung. Aber auch die eben wegen Akte X.
Unterschiedliche, selber Input quasi unterschiedlicher Ausgang des Experiments.
Wobei man nicht weiß, was, also wenn man es jetzt denn bewerten will, was wir natürlich nicht wollen, aber was jetzt optimaler ist oder weniger optimal.
Ich denke manchmal immer noch an Friedhof der Kuscheltiere, das ich mit 11 gesehen habe und mich echt gefürchtet habe.
Das ist auch, ja. Das ist auch so ein Film. Das ist einfach noch zu jung gewesen für sehr vieles davon.
Ja, schon, na, ja.
Ich bin aber total gespannt, weil ich werde jetzt definitiv reinschauen in Akte X, wenn ihr da vor allem so viel Kindheitserinnerungen damit verbindet, ob das für mich jetzt so als Ende 40-Jährige auch funktioniert. Also ich bin wirklich gespannt und ich werde es euch sagen. Wir sind jetzt irgendwie gerade so einen schönen Loop gegangen und irgendwie alles dabei ist Fandom. Das ist irgendwie so echt verbindend. Du hast auch schon gemeint, Shipping ist erfunden worden. Also der Begriff Shipping kommt aus dem Akte X-Fandom. Du bist ja von anderen Sachen auch Fan. Ich weiß, dass du ein massiver Herr der Ringe-Nerd bist.
Yes.
Das ist gut so, ich verstehe das. Was für Fandoms hast du noch?
Ich bin, also Akte X und Herr der Ringe, da war ich ja, also ich meine, ich habe auch die Kostüme und ich war auf der Mitternachtspremiere und da war ich richtig part of the fandom von Herr der Ringe.
Hast du bei Herr der Ringe auch diese nächtelangen mit allen Filmen angeschaut und so, alle Filme im Kino und so?
Ich habe den ersten Film 24 Mal im Kino gesehen.
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
Sehr nice.
Weil ich wollte, weil dann hat wieder wer ein Detail gefunden und dann wollte ich wirklich schauen, ob 5 Tomaten bei Bilbo am Tisch liegen und so. Da musste ich natürlich nochmal hingehen und es mir nochmal anschauen.
Fair enough, ich verstehe das.
Ja, also das ist wirklich, bin ich großer, großer Fan. Ich habe die Bücher oft gelesen. Ich bin ein großer Fan der Sprache, die ist so schön, weil, also das ist das, was Leute verstehen müssen. Leute wollen so oft mit mir politisch über Herr der Ringe reden. Wir können über alles auch und ich werde es auch politisch verteidigen, weil ich glaube, dass da ganz viel an einem Humanismus drinnen ist, der so gar nicht mehr existiert, weil dieses Milieu nicht mehr existiert, wo dieser Humanismus ist. Und der Humanismus von Tolkien kommt aus seinen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs. Und das ist ein aus eigenen Erfahrungen geprägter Humanismus, das ist wunderschön. Und dann war er natürlich konservativ und war Katholik im protestantischen England und so. Da ist ganz spannende Sachen drin, ein Waisenkind, früh die Eltern verloren. Also das merkt man auch in seinen ganzen Schriften, dass ist immer ein Elternteil oder zwei Elternteile, die fehlen, von Frodo, von Bilbo, Arwen, ja, die Mutter ist also Eladan, Elrohi, Arwen, das sind die drei Geschwister. Da ist die Mutter von Orks umgebracht worden. Wir merken es bei Denethor, schwieriger Vater, die Mutter ist schon nicht mehr im Bild, bei Theoden, der auch seinen Sohn verliert. Also, na, wir können die ganze Geschichte aufmachen bei, wo sind die Eltern, warum sind das keine intakten Familien bei Tolkien. Und das ist eine eigene Erfahrung. Der Krieg, wie er über Krieg schreibt, ist wirklich genau dort, wo du die große pazifistische Literatur der Zwischenkriegszeit hast, genau dort kannst du die Passagen über Krieg bei Tolkien auch hinsetzen. Und deswegen ist es Weltliteratur und deswegen lasse ich das auch überhaupt nicht gelten, wenn Leute dann kommen und sagen, das ist so mit Elfen und Zwergen und da. Das ist ja auch ein, ja, also da wird ja was erzählt. Und deswegen, ich liebe die Sprache und alles, was da transportiert wird, ist wunderschön.
Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich habe das Buch auch mehrfach gelesen und ich kann mich und die Hörbücher dazu und alles. Also ich kann mich erinnern, es gab immer wieder Szenen, wo ich gemerkt habe, das rührt mich total. Die aber jetzt nicht unbedingt von dem, was dann passiert ist, so rührend waren, aber wo ich gemerkt habe, das geht mir nahe. Und das waren eben nicht nur diese, unter Anführungszeichen, schönen Szenen, sondern das waren eben ganz konkret, was weiß ich, die Schlacht um Helms Klamm zum Beispiel, ja. die mir total nahe und die auch nachgewirkt hat und da wird dann geträumt davon und keine Ahnung. Also und also ich will nur bestätigen das, was du sagst.
Es lohnt sich wirklich. Also am Anfang ist es halt sehr, es hat ein ganz langsam fängt es an. Und man denkt sich so, nach 100 Seiten, warum sind wir noch immer im Auenland? Und ja. Und dann wird es schneller. Und das hat einen Grund mit der Entstehungsgeschichte, dass er erst eine Fortsetzung vom Hobbit schreiben wollte und sich sehr quasi auf die Hobbits natürlich fokussiert hat und dann erst drauf gekommen ist, dass was Größeres wird. Ja, also man merkt die Entstehungsgeschichte im Werk selbst. Aber es lohnt sich wirklich. Und beim zweiten, dritten Mal kann man das dann auch viel mehr wertschätzen, dass es so langsam ist am Anfang.
Ja, mich haben auch Sachen furchtbar berührt. Im Herr der Ringe auch oft gelesen und oft im Kino gesehen. Eine der Sachen, die mich so erwischt jedes Mal, ist die Geschichte Faramir, Boromir, Denethor.
Ja, ja.
Also diese Familiendynamik, mein Herz bricht jedes Mal für den Faramir. Jedes Mal.
Ja.
Und ich weiß, wie es ist und ich kenne die Geschichte schon und das ist trotzdem jedes Mal gleich schlimm. I do not believe this darkness will endure.
Ja, und es ist so dieser sanfte Faramir, der es nie richtig machen kann. Mhm. Und das ist ja sogar im Film ist er ja ein bisschen härter quasi, als es im Buch ist. Das haben sie halt für die Logik des Films gemacht. Aber es ist wirklich sehr schön. Also Faramir war natürlich von uns allen gleich ein Lieblingscharakter, weil er so dobel und so viel leiden musste.
Ja, voll. Aber was bei mir die Filme tatsächlich am Buch verändert haben, das würde ich jetzt gerne von dir wissen, ob die Filme bei dir was geändert haben, wie du das Buch wahrnimmst. Ich höre jetzt den fantastischen Score von Howard Shaw jedes Mal, wenn ich das Buch aufschlage.
Ja, die Musik ist unglaublich gut.
Absolut fantastisch.
Schön. Auf jeden Fall. Ja, also auch visuell, da brauche ich gar nicht darum tun. Ja, da hat sich auf jeden Fall. Es schaut jetzt so aus wie die Leute halt. Ne? Also schon. Sehr klar so. Weil Frodo ist ja eigentlich viel älter und gar nicht so hübsch. Aber jetzt, ja.
Frodo ist jetzt so. Ein Cutie, das ist einfach so.
Ja.
How do you go on? When in your heart you begin to understand. There is no going back. There are some things that time cannot mend. Some hurts that go too deep. Have taken hold.
Gut, wenn wir schon über Musik reden, und ich stimme dir zu, der Howard Shaw, der Soundtrack ist wirklich unglaublich gut. Du bist ja auch Fan einer Musikerin und da hat sich letztes Jahr im Sommer so einiges getan in Wien. Du bist ein Taylor Swift-Fan.
Yes, ich bin ein völlig spätberufener Swiftie. Und da bin ich jetzt natürlich in dieser, also das ist mir schon alles noch wieder ein bisschen fremder, jetzt diese Fandom-Geschichten, weil ich da natürlich überhaupt nicht, also jetzt bin ich 40, ne, so richtig aufgewachsen bin. Aber ich bin da so ein bisschen hineingestolpert. I love it. Es ist schön. Ich liebe die Musik. Können wir doch jedes Mal begründen, warum sie auf jeden Fall im Mainstream die beste Songwriterin ist. Die es gibt oder mit, die muss ich nicht immer so einzelne Beste haben, aber zu den Besten gehört. Und das ist ganz großes Kino. Ich liebe Musik, die eine Geschichte erzählt. Und das schafft sie wie keine andere.
Das sind ja auch, das Swiftie-Fandom, das ist ja was ganz Spezielles. Das ist ja was Besonderes, wenn ich das so richtig verstanden habe. Mir ist das massiv aufgefallen bei dem abgesagten Konzert in Wien, wie die Swift-Fans dann ihre eigene Veranstaltung gemacht haben. Ich glaube, du warst dort, wenn ich das richtig im Kopf habe. Magst du erzählen, was das war?
Ja, ich hatte Tickets für zwei Konzerte. Ich war so traurig. Es war so wirklich, ich habe mich ein ganzes Jahr gefreut, dass ich diese Tickets bekommen habe. Und dann, war das schon massiv schlimm für mich. Und ich bin dann halt trotzdem reingefahren und habe irgendwie eine Stadttour angeboten für die Leute. Es sind ja urviele. Also ich bin halt reingefahren in die Stadt, aber andere Leute sind aus Kanada und den USA und Rumänien und was nicht woher gekommen. Und da habe ich angeboten, eine Stadttour zu machen. Und da waren voll viele Leute und das war voll süß. Und da ist dann so eine Gruppe, irgendwie sind wir hängen geblieben. Und mit denen habe ich dann 3 Tage verbracht und wir waren in Schönbrunn. Und wir waren am Essen und dann am Abend eben in der Cornelia Street. Sie hat ein Lied, das heißt Cornelia Street, und in Wien gibt es die Corneliusgasse, und dann war das eben die Cornelia Street, wo sich alle getroffen haben. Und es war so heimelig, so eine schöne, eine Gemeinschaft von Leuten, die dann einfach sich unterstützt hat und getrauert hat und miteinander Zeit verbracht hat. Und das war schon ein sehr einmaliges Gefühl.
Ich bin ein Fan von den Swifties. Ich bin selber kein Swiftie und finde, das ist ja auch, also das darf auch sein, aber ich bin ein schwerer Fan von den Swifties, weil, also natürlich, ich habe das alles auf Social Media verfolgt damals in Wien und auch die Stadt Wien, die da sehr schön reagiert hat und Angebote gestaltet hat und. Also ich habe das mit sehr viel, sehr, sehr warmem Herz beobachtet, und es war genau da, ich glaube, das war sogar der Abend, wo das Konzert gewesen wäre, sind mein Partner und ich ins Kino gegangen. Und wir sind dann nach dem Film raus, und da ist gerade eine riesig große Gruppe Swifties singend und irgendwie über die Straße gezogen und alle in ihren Outfits mit den Armbändern. Und es war so... Also mir hat es wirklich die Tränen in die Augen getrieben, weil man gedacht hat, wie süß seid ihr eigentlich, wie lieb, wie, ja, auch dieses Armbänder tauschen. Und das ist sowas, ich glaube, da muss man auch aufpassen, nicht zynisch zu werden dann, und dass man eben sie nicht lustig macht und dann sagt, ja, das schaut euch aus, ja, das ist ja irgendwie lächerlich oder so. Also im Gegenteil, ich finde das gerade so was in Zeiten wie diesen, also bevor man irgendwie, also finde ich eben, bevor man da irgendwie aus Reflex sich irgendwie drüber lustig macht, finde ich, sollte man einen Schritt zurückgehen und einfach hinschauen und sagen, genau so, was brauchen wir eigentlich?
Ich finde auch, also ich verstehe auch, also so viele Fandoms nicht, und mir ist das Vokabular nicht klar, aber wie schön ist, wenn sich vor allem junge Menschen irgendwie zusammen wirklich begeistert sind. Und es führt ja auch zu nichts hin. Das finde ich halt so schön an diesem wirklichen echten Fandom. Das machst du nicht, um irgendwas zu verkaufen oder um reich zu werden oder um irgendwelche Skills zu haben, um dann einen Job zu haben oder so. Das führt quasi zu nichts, und du machst das einfach, weil es dich freut. Und das sind so Bereiche, die braucht es 100-mal mehr in dieser Gesellschaft, weil das ist ganz, ganz toll, sowas nicht Kommerzielles in seinem Leben zu haben.
Was wie Stadtführungen für Swifties, einfach weil das Konzert ausgefallen ist. Oder auch, ich würde da auch jederzeit das Fanfiction schreiben und lesen drunter zählen. Ja. Das machst du nur,
also
zum Spaß.
Ich finde halt so, das ist, habe ich letztens irgendwo gelesen, quasi, dass darüber debattiert wird. Also ich finde reale Personen, das geht halt gar nicht. Ja? Also ich finde, alles muss im fiktionalen Bereich bleiben, weil sonst ist es ein Level von obsessed, das nicht in Ordnung ist, aber alles, was so im fiktionalen Bereich ist, auch wenn es peinlich ist, auch wenn es cringy ist, ja bitte, macht's es. Ja? Zieht euch die Kostüme an, tauscht die Freundschaftsarmbänder, schreibt die Fanfiction, nerdet's ab über irgendein Mini-Detail, was nur ihr gesehen habt.
Dass jetzt fünf Tomaten sind.
Fünf Tomaten, ja. Weil das Leben ist viel zu kurz halt nur, dass man alles sich komplett optimiert die ganze Zeit, da wirst du auch nicht glücklich, und such dir was, wo du einfach voll drin aufgehen kannst.
Und ich finde es auch, es ist eben, das, da geht es auch nicht ums Bewerten, ja? Also so in Fan-Cultures, da geht es auch nicht um, dass man jetzt irgendwie sagt, Dane hat irgendwie das authentischere Kostüm, oder das ist irgendwie, man gibt es natürlich auch, aber das ist so, das ist die Comic-Cons oder Game-Cons, wo irgendwie so, das ist dann auf einmal irgendwie die ganze Familien mit in Kostümen, und die überlegen sich was. Und ich meine, das ist das herzerwärmendste Foto, das ist eines der herzerwärmendsten Fotos, wie die Sarah für eins ihrer Kinder Kostüm, na, hilf mir.
Stormtrooper
gemacht. Und es ist so cool. Es ist so cool.
Voll schön.
Quatti ist ein
aber
Fan.
Aber das ist es doch.
Für uns ist es total dieses, diese Kostümgeschichten vor allem, denn wir sind als Familie total ins Cosplay reingekippt gewesen, so vor 10 Jahren ungefähr. Da hieß das noch gar nicht so, aber da waren wir im Bayernpark damals als Star Wars Leute unterwegs. Christian mit einem komplett selber genähten Rebel Trooper Kostüm, der Dorian mit einem selber gemachten Stormy Kostüm. Ich hatte damals mir ein Kleid genäht, das so ein bisschen aussieht wie das Ding vom Luke Skywalker, wo er den Yoda am Rücken hat, und hatte im Tragetuch am Rücken einen Einjährigen mit Yoda-Ohren. Also wir waren wirklich als...
Das ist so gut!
Und es ist dabei völlig wurscht, dass dieser Yoda einfach nur grüne Filzohren auf einem Haarreif auf hatte, ja. Und andere hatten, und es ist keinerlei Bewertung, und ich sehe das auch jetzt ganz extrem bei unserem Mittleren, der zu diesen ganzen Cons geht, wo sie jetzt gerade cosplayen, diesen Anime-Cons. Es ist völlig wurscht, es gibt keine Bewertung, ob das Kostüm jetzt gut ist oder nicht, sondern es ist so ein, oh mein Gott, du bist dieser Charakter, wie cool ist es, dass ich dich sehe. Und ich liebe das an Fandoms so.
Ja, ich auch. Das ist voll cool, das ist voll super. Und ich habe so, genau, ich bin jetzt natürlich schon 20 Jahre irgendwie raus aus dem Ganzen, aber ich habe so gute Erinnerungen an so Ring-Cons in Bonn. Und Leute, also auch, ich meine, die urschönen Kostüme, die sind trotzdem halt urcool, ja. Und man kannte natürlich auch mit seinen 0815 Kostümen, aber ich habe Endfrauen gesehen und ich habe Ringgeister gesehen, wo die Leute das Kettenhemd selbst geschmiedet haben, und man steht nur daneben und sagt, das ist so cool alles, ja. Und es kommt aber dann eben nicht drauf, also manche sind kreativ und manche sind handwerklich und alles ist halt so cool, die ganze Atmosphäre.
Voll, genau das. Jetzt gibt's aber an der Taylor Swift, und jetzt sorry für den harten Break, denn ich liebe diese Diskussion über Fandom, aber mich ärgert was an der, also nicht an der Taylor Swift, sondern am Umgang mit der Taylor Swift. Denn ich habe den Eindruck, alles, was sie tut, wird unglaublich kritisch betrachtet, sehr viel kritischer als von irgendwem anderen. So, bitte.
Das sind so dumme, ich sehe das ja, weil auf Twitter, mein Twitter-Feed ist perfekt eingestellt auf Rechtsextremismus und auf Taylor Swift. Don't ask. Da kriege ich halt diese ganzen Fan-Wars, und ich denke mir, ich bin 40 Jahre alt, ich sollte das nicht lesen, es ist völlig sinnlos, es hat überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Aber es gibt halt schon so eine ganz verschrobene Geschichte, ja, weil ich habe das Gefühl, es gibt so eine Sparte von Online-Aktivismus, die unbedingt möchte, dass irgendwie Taylor Swift mager ist. Ich meine, ist sie die super linksextreme Aktivistin? Nein. Ja? Aber ist sie der berühmteste Popstar auf diesem Planeten und sagt offen, dass sie Kamala Harris und Joe Biden wählt und dass es ihr um Queer Rights und für Frauen und, ne, wir haben uns alle lieb und all Zusammenhalt und so weiter statt Spalten und für Abortion und so geht. Ja, ja, und ich meine, das kann man auch mal so nehmen, wie sie ist, und darauf vielleicht was aufbauen, was eine breiten Wirksamkeit hat, die sinnvoll ist. Und dann gibt es Leute, die wollen immer, die sind so contrarian, die wollen immer quasi dann gegen das sein, was beliebt ist. Und das ist so dumm. Und das verfängt sich aber gerade, wenn jemand so bekannt ist, verfängt sich das so schnell. Und ich habe da echt schon, also seriöse Menschen aus ganz anderen Bereichen gesehen, die mich dann angegriffen haben auf Blue Sky. Taylor Swift, aber die ist ja rassistisch und die ist ja mager und so. Und du denkst dir so, oh mein Gott, Leute. Erstens einmal, TikTok ist keine Quelle und irgendwelche Leute auf TikTok sind keine Quelle. Und vielleicht ist das auch gar nicht so schlau, was ihr hier macht. Weil, ich meine, Donald Trump hat Anfang des Jahres getweetet, I hate Taylor Swift. Ja, und Elon Musk hat gesagt, ich mache dir ein Kind, wenn du willst. Also ich meine, können wir von da nicht irgendwas ableiten, was uns hilft? Weil ich glaube, wir brauchen Mehrheiten. Und ich glaube, es ist gut, wenn quasi Leute, die mehrheitsfähig sind, auf unserer Seite sind und nicht auf der anderen Seite sind. Also sonst verlieren wir die Popkultur auch noch. Und das ist sowieso, ne, so. Gibt ja Popstars, wo echt schwierig ist mittlerweile. Gwen Stefani zum Beispiel und so weiter. Warum müssen wir dann so tun, als wären die ungefähr auf unserer Seite sind, nicht auf unserer Seite sind? Und das halte ich für eine strategische Frage mittlerweile von Aktivismus. Warum man sich einfach an bekannten oder berühmten Leuten abarbeiten will für nichts und wieder nichts, was zu nichts führt. Dass man immer wen kritisieren kann, ja, und geschenkt. Aber muss es, also ob die Person, die dafür gekämpft hat, dass Leute auf Spotify Artists eine höhere Vergütung bekommen, weil sie gesagt haben, sie nehmen den ganzen Katalog runter, wenn es sich eine höhere Vergütung gibt pro Stream, die gezeigt hat, dass man sich seine eigenen Masters, also die eigenen Rechte quasi zurückholen kann. Dass die perfekte Zielscheibe ist, politisch, I don't know, ich denke es nicht so.
Ich glaube, da spielt auch das, was ich vorher gesagt habe, eine Rolle, dass es ein gewisser zynischer Reflex ist, dann irgendwie drauf hin, oder gerade auf Taylor Swift oder eben auf, kann man ja andere Namen auch einsetzen, ja, gerade da hinzuhauen, weil man besonders edgy sein will.
Ja, eben.
Und ich finde das auch, und ich bin jetzt schon, mir haut es den Zynismus auch gerne mal irgendwie waagrecht aus dem Gesicht, aber es ist Unsinn, ja, es ist nicht zielführend, und es ist, was eben Kritik, wie du sagst, ist ja okay, ist in Ordnung, kann man, aber es ist immer die Frage, versinkt man im Zynismus oder sagt man, okay, ich höre es nicht, ja, aber ich finde das nice, was die Swifties in Wien zum Beispiel gemacht haben. Ja. Ich finde das schön.
Bin zum Beispiel, also ich habe das ja selbst gemerkt, wenn ich sage, jetzt auch in so Kreisen und in so Medienkreisen, mein Lieblingssänger, ja, ist Nick Cave. Ich liebe Nick Cave. Konzerten ganz wie ein Gottesdienst für mich, ja. Aber das ist voll akzeptiert. Da ist es ja, na klar, Nick Cave und wie der schreibt und die hohe Kunst, und es ist quasi wie Gedichte, und das würde ich alles so unterschreiben, weil er ist fantastisch. Und das ist alles akzeptiert. Aber wenn ich dann sage Taylor Swift, dann ist so, ja, und dann kommen immer die ersten Leute schon dann so, also ich mag ja die Musik nicht, ja, und dann denke ich mir so, ja, aber weil ihr völlige Vorurteile habt. Seit sie 15 ist. Und ich meine, mit 15 hat sie halt Teenie-Pop gemacht. Und was erwartest du von einer 15-Jährigen? Und ist trotzdem gut geschrieben, aber du musst das halt natürlich in der Zeit und in dem Stil, und dann singt sie halt über Highschool und klar. Aber wenn ich mir die 35- oder 34-jährige Taylor Swift anschaue, und wenn ich mir jetzt auch gemacht, das aktuelle Album schauen, aber auch das davor anschaue, ganz ehrlich, da sind viele Lieder dabei, die auf jedem Nick Cave-Album einen Platz haben. Und das sage ich jetzt nicht als Provokation, ein bisschen schon, aber das ist so gut geschrieben. Das ist von der Bildsprache, von den Worten, wie die Musik dazu passt. Das ist große, große Kunst, das ist großes Handwerk. Und die Bilder, die verwendet werden, ja, das stoppt mich, wenn ich zu viel rede. Es gibt ich gehe gar nicht so sehr in die Hintergründe, aber es gibt in diesem letzten Album ist ein Strang, der sich da durchzieht, quasi so eine Liebe, die irgendwie nie hat sein sollen. Man kennt sich schon so lange und man mochte sich, aber war nie der richtige Zeitpunkt irgendwie da. Und sie verwendet da das Bild von Peter und Wendy, also von Peter Pan. Und das fängt so gut an, also mit diesem, auch mit diesem, dass es immer quasi in der Luft ist, wie Peter Pan, der halt fliegt, und sie verwendet da das Bild, und sie hat gewartet am Fenster, dass er runterkommt, also dass er reif genug ist, auch für eine ernsthafte Beziehung, und das geht so ganz schön einher, und dann am Schluss sagt sie dann eben, naja, und singt aber auch immer von Girl, und am Schluss sagt sie aber, the woman who sat by the window, also sie ist zur Frau geworden. Sie ist gereift, er nicht. Er ist Peter Pan geblieben. Und die Frau, die am Fenster sitzt, die hat aber jetzt das Licht ausgemacht. Also die wartet nicht mehr. Und das ist wirklich sprachlich ganz fein, ganz schön, eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und das ist nur dieses eine Lied, und das war nicht mal eine Single oder so, aber ich mag das Lied sehr gerne. Und da können wir über ganz, ganz viele solche Lieder reden, wo du sagst, das ist vom Songwriting so gut und so schön, wenn man dem eine Chance geben würde und sich nicht die ganze Zeit an diesem Poppy-Label Taylor Swift stören würde, dann würde man vielleicht Lieder und Sachen erkennen und das wertschätzen können, ohne die ganze Zeit auf so eine edgy Distanz gehen zu müssen.
Wie viel glaubst du davon ist, weil sie eine Frau ist?
Spielt sicher eine Rolle. Also es gibt ich bin sehr lang, also auch in so... ich mag ja dunkle Musik von traurigen Menschen und so. Und das ist dann alles ganz ernsthafte Musik, wenn es dunkel und traurig ist und von Männern gemacht wird und so. Das kann man alles ernst nehmen. Es gibt so eine ganz bestimmte Art von Frau, die akzeptabel ist. aber auch die einen sehr dünnen Pfad noch hat, den sie gehen darf. Ja? Und das sind immer Frauen, die muss ein bestimmtes Aussehen haben und das ist dünn, dunkelhaarig, cool, ja? Also muss ein cool Girl sein, um da akzeptiert zu sein. Und dann wird es aber auch, also ich mache jetzt denen nicht den Vorwurf, dass sie so ausschaut, um Gottes Willen, ja, aber quasi, und dann hast du eine Chance oder so, ja, und erfährst trotzdem noch immer Abwertung. Das, was dem nicht entspricht. Und jede Musik, wo Frauen auch mal sagen, dass sie Spaß haben oder auch mal einfach nur machen, ist völlig inakzeptabel für diesen Kritiker-Mainstream. Das geht nicht, ja. Männer dürfen so eine Party, wir sind die Band, Musik haben. Das geht dann, das kann man so als zwischendurch Musik dann gut spielen. Aber Frauen dürfen das nicht. Und das, Frauen dürfen traurig sein, wenn sie ein bestimmtes Ding sein, wenn sie bestimmten visuell auch entsprechen. Aber Frauen dürfen nicht glücklich sein, um ernst genommen zu werden.
Das gilt ja nicht nur für Musikerinnen, sondern das gilt ja ganz massiv auch für Bücher und Filme. Das gilt ja immer. Also wenn's glückliche, um glückliche Frauen geht, dann schreibt die Kritik gleich, ja, das ist nur so ein leichtes Chick-Flick oder was weiß ich was.
Frauenliteratur, weil Frauenliteratur Gott, ja? Darf auch nur von Frauen gelesen werden, weil da geht es ja um Frauen, ja?
Genau, und es ist nicht um den Default-Mann, der ja ernst zu nehmen ist und von allen gelesen werden muss.
Und das habe ich voll vergessen. Und diese Frauen, die akzeptiert sind, die müssen auch immer eine Muse sein. Ja? Also die müssen auch irgendeinen der Männer dann immer inspirieren, dass dann auch Musik über sie geschrieben wird, weil das ist quasi, dann dürfen sie auch Musikerinnen sein. Aber wenn das nicht der Fall ist, weil sie vielleicht erfolgreicher sind oder das nicht hergeben, dann wird es halt echt schwierig.
Ja, und ich meine, gerade wenn es um Popkultur geht, ich meine, wenn man so ein bisschen in der Popkultur, wurscht jetzt, ob in der Gegenwart oder vor 30, 40 Jahren, es gab ja diese, also sozusagen immer die klugen, lustigen, sparkly Frauen, Girls, was auch immer, ja, die gab's ja immer. Die haben und es ist auch notwendig, dass es sie gibt. Aber das ist in der Popkultur, meine Popkultur ist ja an sich bunt, ja, und da verstehe ich dann umso weniger, wenn wenn es halt dann diese zwei oder drei Stereotypen gibt und eben diese primär, wenn dann überhaupt Muse, Musenfunktion, und dann ist schon wieder zusammengerammt. Das ist was, das ist nämlich nicht nur, sag ich jetzt mal, in der Popmusik an sich, ist es beim Gaming so, es ist in der Literatur so, es ist in Filmen, je nachdem, aber auch immer noch so.
Ein bisschen die Wissenschaft in Wahrheit ist.
Ein bisschen die Wissenschaft, ja. Wollte ich gerade sagen. Also es ist so wenn dann die ernsthaft Nickelbrillen tragende, aber ja, nichts Glitzer, ja, nichts irgendwie außerhalb dieser sehr stark eingeschränkten Normen, weil, und ja, nicht auffallen, also ja, nicht zu sehr auffallen. Und das ist schon was, das man als Frau, finde ich, dann auch oft gefährdet ist, zu internalisieren.
Ja.
Also, dass man dann irgendwie sagt, boah, ich darf nicht laut sein, ich darf nicht bunt sein, ich darf nicht glitzern, ich darf nicht auffallen, ich darf nicht groß sein, ich darf whatsoever, ja. Also, das schwingt alles.
Und weißt du, und weil es auch so schlimm ist, ich darf nicht beides sein. Ich darf nicht, Nick Cave und Taylor Swift hören, um das Beispiel zu nehmen. Mhm. Ich darf nicht quasi ernsthaft diskutieren können über ein Thema und mich darin auskennen und ich darf aber nicht gleichzeitig Stormtrooper-Kostüme machen, ja? Sondern ich muss nur dem entsprechen, was ihr glaubt. Und wenn ich quasi ernst genommen werden will, dann darf ich nur diesen einen fade Schnitt sein, den ihr glaubt, den es gibt für mich.
Und dann darf ich nur ernstzunehmende Hobbys betreiben und nur ernstzunehmende Musik hören. Und alles, was ernstzunehmend ist in Musik, das ja, haben wir eh schon geklärt. Frauen nur als Muse.
Halt, ne?
Ja, Männer halt. Ich glaube, so norwegischer Metal, Gröll-Metal ist auch nicht ernst zu nehmen unbedingt, aber so ja, prinzipiell, ja. Ja, eh. Aber so prinzipiell ist...
Dann ist es dann immer, wenn die Leute dann kommen mit. Also ja, weil ich... Und ich sage, ich war aber am letzten Sonic Youth-Konzert in Wien. Was willst du diskutieren? Ich war auch am letzten Dissection-Konzert. Okay, wir reden nicht über die Politik von Dissection. Aber was, fuck you, ja? Was, ich kann, kannst mir auch über Born und The Group of Gore. Ich kann über all die Sachen. Wenn du glaubst, dass Korn oder Tool das avantgardistischste ist, was es gibt, kann ich auch über ganz andere Dinge diskutieren, aber muss ich's? Nein, weil ich möchte viel lieber über Taylor Swift reden.
Es ist so lächerlich. Du musst so genau in ein Ding passen und ich meine, ganz ehrlich, die wenigsten von uns tun das und das ist ja auch einfach fad.
Bitte. Also die Leute müssen, also das ist wirklich, ich halte es für so wichtig. Ich glaube, wir werden viel zu sehr von Leuten bestimmt und regiert, die in ihrem Leben keinem Fandom angehört haben. Und das merkt man. Und es wäre viel wichtiger, wenn die Leute völlig vogelwild irgendwo völlig abtauchen und abnerden, weil ich glaube, das ist viel gesünder für die ganze Gesellschaft, wenn das die Leute sind. Weil die haben, sind, kann man viel über Toleranz und über Entkommerzialisierung und was nicht was lernen und einfach auch für die Liebe zu Dingen. Das ist mir viel lieber, solche Leute, selbst wenn ich das Fandom 0 und 0 verstehe, ist mir das viel lieber, solche Leute als Leute, die immer nur auf Optimierung und auf der, und wie kann ich der Beste sein und wie kann ich alle anderen wegdrücken.
Ich möchte dir unbedingt zustimmen und ich tue das auch. Ich habe nur ein Gegenbeispiel. Es gibt in Deutschland im Moment einen Politiker, der mir furchtbar auf den Keks geht und der Teil eines Fandoms war und
ist.
Söder.
Welches Fandom?
Ein Star Trek-Fan. Söder ist ein massiver Trekkie.
Das wusste ich nicht. What?
Ich habe den tatsächlich, früher am Stammtisch schon getroffen, auf Fan-Conventions. Der war bei diesen langen Star Trek-Nächten, wo alle Filme gezeigt werden. Er ist Teil eines Fandoms. Es tut mir leid.
Okay. Ausnahmen und Regeln.
Okay. Ich glaube auch.
Ich wusste nicht, dass er so, also ich habe das schon irgendwie bemerkt, dass ich mal verkleidet hat, aber ich dachte, das war so rein aus Opportunismus.
Nee, das ist tatsächlich echt bei dem.
Aber jetzt finde ich fast, jetzt denke ich fast, kann man mit ihm mal reden drüber und vielleicht wird er locker, keine Ahnung. Was ist falsch gelaufen? Was hat das Star Trek-Fandom falsch gemacht?
Ja, jetzt ist das Star Trek-Fandom schuld am Söder. Nein, das lassen wir nicht auf uns sitzen.
Navigation, check off here.
Ich glaube, er hat einfach das verloren, was so wesentlich ist am Fandom. Das glaube ich eher. Das ist der Joy Sparkling of Sparkle Joy irgendwie am Weg verloren. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Nein.
Ich bin schockiert.
Ja, also in dem Ausmaß war mir alles nicht klar.
Es tut mir leid, dass ich eure Bubble so platzen lasse.
Org. Ja gut, meine ganze These bricht ein bisschen in sich zusammen, aber irgendwie...
Nein, du hast es eh gesagt. Ausnahmeregel. Wirklich.
Ja.
Nein, es gibt viel mehr, die dieser Regel entsprechen würden und der Herr Söder ist ein Ausnahmefall.
Ja, okay.
Ganz sicher.
Also das war jetzt quasi eh schon ein What-the-fuck-Moment.
Ja, ich habe keinen Übergang zu irgendwas anderem, weil ich bin schockiert.
Okay, jetzt, also das ist ja eine Frage, die wir ja allen unseren Gästen stellen, die immer sozusagen die Runde abrundet und die Folge abrundet. Also jetzt abgesehen von Södergate vor 5 Sekunden, wann hast du dir, liebe Natascha, das letzte Mal What the fuck gedacht? Es muss nicht What the fuck, ich pack mein Leben nicht zu einem Scheißdreck, what the fuck Moment gewesen sein. Es kann auch ein, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, das ist eine schöne Überraschung, what the fuck Moment sein.
Oh, das wäre natürlich, also, na gut, dass Mamdani das so macht, war schon ein, okay, ja, das war jetzt cool. Das war der schöne what the fuck Moment und das letzte Mal, als ich mir Österreich what the fuck gedacht habe, war, dass als Wöginger da quasi diese Diversion bekommt und die ÖVP sagt, so, erledigt, wir haben gewonnen. Wir haben nämlich gewonnen und feiern das wie einen Fußballsieg ab. Gröll, gröll, gröll. was genau die Version konterkariert hat, wo ja Reue und Entschuldigung und alles eine Rolle spielen. Und da habe ich mir gedacht, nur in Österreich. Es kommt immer durch, es ist völlig egal.
So, Natascha, das ist ein so passendes Schlusswort zu unserem Podcast, wie es das überhaupt nur gibt.
Leider. Wir sind alle in diesem Moment wieder auf dem Boden der Realität
gelandet gerade wieder. Es war so wunderschön, eine Stunde mit dir über Dinge zu plaudern, die nicht mit österreichischer Politik zu tun haben. Und wir sind so, das Punktlandung, würde ich sagen. Absolute Punktlandung.
Wunderschön. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich so. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen. Es war mir ein Fest.
Viel Spaß noch. Und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Gast.
Dann bleibt mir an dieser Stelle, mich von unseren Hörern und Hörerinnen zu verabschieden. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wo ihr uns gefunden habt. Und auf Social Media könnt ihr uns jederzeit mit Fragen anschreiben. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Baba.